Ich muss mich darauf verlassen können, dass auch im Unternehmen jetzt nicht an den Pranger gestellt wird, dass Kollege XY etwas eingemeldet hat, sondern dass wirklich nur die damit betraute Stelle über die Identität Bescheid weiß.
Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, Sachverhalte wie Lohndumping, Schwarzarbeit und dergleichen abzudecken, die ja jetzt gar nicht unter den Hinweisgeberinnenschutz fallen, obwohl sie im Zusammenhang mit Whistleblowing eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Nachgehört, vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning. Drei Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Sie sind die wohl berühmtesten Whistleblowerinnen der Welt. Sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um Enthüllungsplattformen im Netz zu gründen, Kriegsverbrechen aufzudecken oder Abhörskandale publik zu machen. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Peter Leinfellner aus der ÖGB-Kommunikation.
Whistleblowing gibt es aber nicht nur auf der großen weltpolitischen Bühne. Immer wieder stoßen auch Beschäftigte bei ihrer Arbeit auf grobe Unregelmäßigkeiten und gehen damit an die Öffentlichkeit. Im Unternehmen werden sie dafür oft massiv unter Druck gesetzt und schikaniert. Hallo auch von mir, ich bin Barbara Kasper, ebenfalls aus der ÖGB-Kommunikation. Bevor wir darüber reden, wie Whistleblowerinnen geschützt werden können, hören wir ein Zitat von Anja Piel nach. Sie ist Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Über Whistleblowing sagt sie Folgendes.
Wer den Mut hat, Missstände zu melden, sollte nicht Repressalien und Nachteile befürchten müssen, sondern verdient Dank und Anerkennung.
Das war ein nachgesprochenes Zitat von Anja Piel. Wir denken jetzt vor, warum WhistleblowerInnen wichtig sind und was Betriebe, die Belegschaft und Betriebsräte tun können, damit firmeninterne Missstände zur Sprache gebracht werden können. Dazu haben wir Michael Gogola eingeladen. Er ist Jurist und arbeitet in der Grundlagenabteilung der Gewerkschaft GPA. Schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Und ebenfalls bereits zum zweiten Mal bei uns ist auch der Datenschutzexperte im ÖGB, Sebastian Klocker. Willkommen zurück.
Danke für die Einladung.
Ja, und damit starten wir gleich direkt ins Thema. Und was wir gleich besprechen ist, was bedeutet denn eigentlich der Begriff? Also was bedeutet Whistleblowing, Michi?
Ganz grundsätzlich, Whistleblowerinnen und Whistleblower, das sind Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit oder im Rahmen ihres Arbeitsverhältnisses von Rechtsverletzungen oder von einem Fehlverhalten, von Missständen Kenntnis erlangen und über dieses Fehlverhalten oder über diese Missstände Meldung erstatten oder diese Missstände publik machen. Ich habe es das einleitend schon gesagt, man denkt dann an so Namen wie Julian Assange und an die große weite Welt der Geheimdienste und Kriegsverbrechen. Oft ist aber die Situation ein bisschen banaler und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in ihrem Umfeld, in ihrem täglichen Tun, an ihrem Arbeitsplatz mit Missständen konfrontiert, die sie adressieren wollen. Und wenn sie das auf eine bestimmte Art und Weise tun, dann bezeichnet man sie als Whistleblowerinnen und Whistleblower.
Also du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, die Ursprünge von diesem Whistleblowing liegen eigentlich nicht in der Arbeitswelt, aber wie kam das dann in die Arbeitswelt rein?
Der Hintergrund des Whistleblowing-Schutzes in der Arbeitswelt liegt im Grunde im Skandal rund um den US-Energiebetreiber Enron. Damals hat es eine Situation gegeben, wo ein Fehlverhalten im Unternehmen dazu geführt hat, dass die Stromversorgung in Kalifornien lahmgelegt worden ist. Und infolge dieses Skandals wurde als Rechtsakt in den USA der Sarbanes-Oxley Act beschlossen. Dieser Sarbanes-Oxley Act verpflichtet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von börsennotierten Unternehmen in den USA dazu, bestimmte Meldungen zu erstatten. Von diesem Sarbanes-Oxley Act ausgehend hat dann sozusagen der Whistleblowing-Schutz einen höheren Stellenwert bekommen, auch in der Europäischen Union. Und die EU-Kommission hat da schon vor einigen Jahren einen Entwurf vorgelegt zum besseren Schutz von Whistleblowerinnen und Whistleblowern.
Da will ich jetzt gleich einhaken. Wir kommen von der Vergangenheit in die Gegenwart. Die EU, hast du schon gesagt, die will Hinweisgeberinnen in Zukunft besser schützen. Das tut sie mit der sogenannten Whistleblowerinnen-Richtlinie. Österreich hat sie in nationales Recht umgesetzt, etwas verspätet, wenn ich das richtig verstanden habe, und das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz verabschiedet. Was bedeutet das? Was steht da drinnen?
In der EU-Whistleblowing-Richtlinie ist grundsätzlich gedacht, Mindeststandards zu schaffen zum Thema Whistleblowing in der Arbeitswelt. diese Whistleblowing-Richtlinie, die adressiert allerdings nur ganz bestimmte Bereiche, nämlich jene Bereiche, in denen sekundäre Unionsrechtsakte erlassen wurden. Das sind Themen wie Lebensmittelsicherheit und Tierschutz, öffentliche Gesundheit und Verbraucherschutz und dergleichen mehr. Das heißt, diese Richtlinie sieht sozusagen keinen umfassenden Schutz für Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber vor, sondern beschränkt diesen Schutz auf bestimmte inhaltliche Themenbereiche. Die Richtlinie der EU musste dann in nationales Recht umgesetzt werden. Österreich hat das mit großer Verspätung getan. Und die Richtlinie und jetzt auch das österreichische Umsetzungsgesetz, das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz, sieht eben grundsätzlich vor, dass Unternehmen ab einer Größe von 250 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bereits jetzt ein Hinweisgeberinnen-Schutzsystem einführen müssen. Bei Unternehmen mit 50 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und mehr muss dieses Hinweisgeberinnen-Schutzsystem mit 17.12.2023 dann letztlich umgesetzt sein.
Gut, wenn wir das vielleicht einmal auf die Praxis runterbrechen, Sebastian, welche Verstöße können Whistleblower, Whistleblowerinnen jetzt melden und was auch vielleicht nicht?
Also von der Richtlinie abgedeckt sind, wie der Michi schon gesagt hat, zahlreiche Rechtsmaterien, die EU-Normen betreffen. Das ist zum Beispiel alles, was Verhütung von Geldwäsche geht, Verbraucherschutz, Umweltschutz oder Lebensmittelsicherheit, aber auch Themen wie Tierschutz oder öffentliche Gesundheit fallen da darunter. Und nicht zuletzt auch alle Fragen rund um den Datenschutz, um den Schutz der Privatsphäre oder den Schutz der Informations- und Netzsicherheit. Was kann das konkret bedeuten? Es wäre zum Beispiel, wenn ich ein Mitarbeiter bin in einem Chemieunternehmen und mitbekomme, dass giftige Stoffe in das Abwasser abfließen und das nicht bei den zuständigen Umweltbehörden gemeldet wird, wäre das zum Beispiel ein klassischer Fall, wo ich als Hinweisgeber unter den Schutzschirmen der Whistleblowing-Richtlinie bzw. des Hinweisgeberinnen-Schutzgesetzes fallen würde. Ein weiteres Praxisbeispiel wäre zum Beispiel, wenn ich einem IT-Unternehmen arbeite, in der Telekom etc. und mitbekomme, dass die Kunden mehr überwacht werden, wie sie eigentlich sollten, beziehungsweise darüber nicht informiert worden sind oder Daten verknüpft werden, es zu Profiling kommt, wäre das zum Beispiel auch ein Fall, der unter diesen Schutzschirm fallen würde. Oder zum Beispiel, wenn es in einem Krankenhaus zu einem Data Breach kommt, also zu einer Datenschutzverletzung, Daten werden gehackt oder werden veröffentlicht oder gehen verloren, wäre das auch etwas, das unter diesen Themenbereich fallen würde. Es war ja auch möglich für den nationalen Gesetzgeber, diesen Fokus zu erweitern. Österreich hat den Spielraum, der möglich war, nur sehr wenig genutzt. Es sind einige Amtsdelikte, fallen auch noch darunter, die im Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz explizit genannt wurden. Es sind zum Beispiel rund um den Themenbereich Amtsmissbrauch und Bestechung sind auch Themengebiete, wo man sich auf das Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz berufen kann.
Man muss dazu sagen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die solche Hinweise erstatten oder die Missstände aufdecken, vielfach nicht auf große Gegenliebe bei ihren Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern stoßen, sondern dann ihrerseits für das Aufdecken dieser Missstände verfolgt und sanktioniert werden. Darum geht es bei diesen Rechtsakten, hier besseren Schutz zu bieten. Aber wir haben das gerade ausgeführt, das betrifft eben nur bestimmte Bereiche und nicht den Schutz der Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber ganz generell.
Das heißt grundsätzlich aber auch, es geht da um wirklich große Dinge, die da gemeldet werden sollen und nicht kleine Regelverstöße, die einem vielleicht auffallen.
Das ist richtig, ja. Also es soll jetzt nicht jeder kleine Regelverstoß automatisch in Whistleblowing-System gemeldet werden. Ja, es gibt natürlich einige Fragen, die ich mir vorher stellen sollte und mir gewisse Sachverhalte klar machen. Ist zum Beispiel die Frage, nur weil ich jetzt einen Missstand im Unternehmen bekomme, ist es was, was unter diese Hinweisgeberinnen-Schutz überhaupt fällt? Es ist ein Thema, das darunter fällt. Habe ich überhaupt alle Informationen zum Sachverhalt? Weiß ich überhaupt alles Bescheid? Ist es möglich, dass es jetzt nur als Verstoß scheint und gegebenenfalls gar keiner ist, weil mir zu wenig Informationen vorliegen? Da ist es natürlich wichtig, dass man sich auch bewusst macht, welche Konsequenzen so eine Meldung haben kann, welche Gefahren birgt der Sachverhalt oder welche Auswirkungen gibt es zum Beispiel das Unternehmen, aber natürlich nicht zuletzt auch, welche Konsequenzen kann es für mich persönlich haben. Und da ist es natürlich gut, wenn man sich vielleicht professionelle Hilfe holt, wenn man zum Betriebsrat geht und sich dort Unterstützung holt oder die Expertin in eine Gewerkschaft kontaktiert und sich da Unterstützung holt. Wie der Michi auch schon vorhin gesagt hat, sind ja nicht alle Themen vom Hinweisgeberinnen-Schutz abgedeckt. Also es gibt zum Beispiel gerade beim Themenbereich Diskriminierung ist die Frage, ob das interne Meldesystem die richtige Adresse ist oder ob man nicht direkt zur Gleichbehandlungsanwaltschaft gehen könnte und auch dort Unterstützung bekommt.
Wären das auch so Themen gewesen, die sich der ÖGB gewünscht hat, dass die dann noch mit aufgenommen werden?
grundsätzlich muss man sagen, dass es ja ein großes Maß an Kritik auch an der nationalen Umsetzung der Hinweisgeberinnenrichtlinie gibt. Das heißt, dass insbesondere auch die Verwaltungsstrafen sehr, sehr gering ausfallen, dass die österreichische Umsetzung sehr, sehr eng an den Mindeststandards, die die EU in ihren Rechtsakten vorgegeben hat, klebt und dass sehr vieles darin nicht abgedeckt ist. Das ist natürlich schade, weil damit sozusagen ein sehr, sehr kleiner Bereich an Meldungen nur geschützt ist. Ich finde, man hätte gerade im Bereich Arbeitnehmerinnenschutz, Diskriminierung und dergleichen mehr weit über diesen Mindeststandard hinausgehen können und das wohl auch müssen.
Warum ging das dann nicht weiter? Ist es, um Arbeitgeber zu schützen oder was ist da der Hintergrund?
Ich kann nur mutmaßen darüber. Ich glaube, dass es sich der österreichische Gesetzgeber da auch ein bisschen leicht gemacht hat. Ich glaube also, dass man versucht hat, möglichst die Richtlinie abzuschreiben und sich nicht überlegt hat, welches politische Ziel damit eigentlich verfolgt wird. Ich glaube, es wäre sinnvoll gewesen, weit darüber hinauszugehen und insbesondere eben auch Sachverhalte wie Lohndumping, Schwarzarbeit und dergleichen abzudecken und insbesondere auch Delikte wie Betrug und dergleichen mehr, die ja jetzt gar nicht unter den Hinweisgeberinnenschutz fallen, obwohl sie im Zusammenhang mit Whistleblowing eine sehr, sehr große Rolle spielen.
Wie läuft jetzt so eine Meldung ab? Wie muss ich mir das vorstellen? Wo melde ich das ein? Wenn ich jetzt einen konkreten Hinweis bzw. einen Verdacht habe, dass ich etwas melden will, kann, wie gehe ich da vor?
Also grundsätzlich sind Unternehmen ja dazu verpflichtet, eine interne Meldestelle einzurichten. Das heißt, es muss im Unternehmen die Möglichkeit geben, Hinweise abzugeben. Der Gesetzgeber hat jetzt keine konkrete Ausgestaltung vorgesehen, sondern es kann zum Beispiel ein anonymer Briefkasten sein, es kann eine Telefonnummer sein, es kann ein Online-System sein, aber auch ein E-Mail-Briefkasten. Ja, also natürlich ist es wichtig, dass die Beschäftigten wissen, wie sie das Hinweisgeberinnen-System nutzen können und im Idealfall natürlich auch zur Thematik sensibilisiert werden und auch gegebenenfalls Schulungsmaßnahmen bekommen, damit ein sinnvoller Umgang mit diesem Meldesystem möglich ist.
Und weil ja natürlich Anonymität immer ein Thema ist in diesem Zusammenhang, kann ich mich da wirklich darauf verlassen, dass meine Informationen anonym behandelt werden, weiterverarbeitet werden und in den richtigen Händen landen?
Ja, der Gesetzgeber sieht natürlich vor, dass auch anonyme Hinweise möglich sein sollen. Was aber ganz wichtig ist, geht auch vor allem um die Vertraulichkeit einer Meldung. Ja, das heißt, ich muss mich darauf verlassen können, dass wenn ich im internen Meldesystem etwas melde, dass es nur die damit beauftragte Stelle weiß, wer ich bin. Das heißt, dass auch im Unternehmen jetzt nicht an den Pranger gestellt wird, dass Kollege XY etwas eingemeldet hat, sondern dass wirklich nur die damit betraute Stelle über die Identität der Melderin, des Melders Bescheid weiß.
Bei uns ist Michael Gogola, er ist Arbeitsrechtsexperte und arbeitet in der Gewerkschaft GPA. Michi, was passiert jetzt, wenn mich quasi mein Arbeitgeber daran behindern will, dass ich was einmelde oder Meldungen unter den Teppich kehren will?
Das Gesetz und in Wirklichkeit auch schon die Richtlinie sehen hier einen Schutz gegen Repressalien vor. Das heißt, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin darf nicht gegen mich als Hinweisgeberin, als Hinweisgeber vorgehen mit Mitteln des Arbeitsrechts, mit einer Suspendierung, mit einer Kündigung, mit einer verschlechternden Versetzung. Ich darf nicht diskriminiert werden aufgrund des Erstattens meiner Meldung. Passiert das doch oder hindert mich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin daran, diese Meldung auch entsprechend abzugeben, dann sind Verwaltungsstrafen vorgesehen, wobei im Rahmen der Richtlinie hier keine Höhe vorgegeben worden ist, sondern bloß davon die Rede ist, dass effektive Strafen zu verhängen sind. Der österreichische Gesetzgeber hat das dann dahingehend umgesetzt, dass bei einer Behinderung der Meldung oder beim Ergreifen von Repressalien gegenüber meldenden Personen eine Verwaltungsstrafe von 20.000 Euro vorgesehen ist. Im Wiederholungsfall können das bis zu 40.000 Euro werden. Man muss allerdings dazu sagen, Verwaltungsstrafen werden in aller Regel nicht bis zur vollen Höhe ausgeschöpft. Das heißt, die 20.000 Euro, die hier mal im ersten Moment als Strafe vorgesehen sind, die erscheinen mir doch sehr niedrig, viel zu niedrig. Ich glaube, für viele große Unternehmen sind das Summen, die werden sozusagen aus der Handkasse gezahlt und die haben wohl nicht jenen Effekt, der hier intendiert ist, nämlich dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wirklich Hinweisgebung in ihrem Unternehmen zulassen. Da handelt es sich einfach um eine Umsetzung, die aus meiner Sicht sehr mutlos ist und am Zweck dieser Regelung vorbeigeht.
Aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann kann man, glaube ich, zusammenfassend schon sagen, wenn es darum geht, was ich einmelde, also von der Schwere, von der Größe her, beziehungsweise dass ich wirklich mich da richtig verhalte, wende ich mich am besten wahrscheinlich an den Betriebsrat beziehungsweise die Gewerkschaft, lass mich da vorher beraten und setze mein Vorhaben dann erst um.
Sich im Vorfeld beraten zu lassen, macht auf jeden Fall Sinn. Nicht zuletzt aufgrund der sehr eingeschränkten Anwendbarkeit der rechtlichen Regelungen. Ich muss also als Hinweisgeberin oder als Hinweisgeber sozusagen ein Gespür dafür bekommen, ob ich unter einen der Kategorien, unter einer der Tatbestände falle, zu dem ich Meldung erstatte, ob ich also geschützt sein werde, wenn ich diese Meldung erstatte, oder ob das nicht der Fall ist.
Und warum ist jetzt eigentlich das Thema Whistleblowing auch für Gewerkschaften so wichtig?
Auf der einen Seite, weil es natürlich auch darum geht, dass Betriebsrätinnen und Betriebsräte meldende Personen Verbündete haben. Ich glaube, so ein Prozess auch des Erstattens einer Meldung und allem, was dann möglicherweise sich noch daraus ergibt, ist sehr aufreibend. Da ist jede Unterstützung, die man bekommen kann, sinnvoll. Nicht zuletzt haben natürlich auch die Gewerkschaften ein großes Interesse daran, dass eine Arbeitswelt angstfrei vonstatten geht, eine Arbeitswelt so gestaltet ist, dass sie möglichst frei von Missständen funktioniert. Und in einem solchen Sinne können Whistleblowerinnen und Whistleblower da einen wichtigen Beitrag leisten. Außerdem, glaube ich, ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass schon bei der Einführung von Whistleblowing-Systemen möglicherweise die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats berührt sind. Es kommt ein bisschen auf die konkrete Ausgestaltung an, in welcher Weise dann auch eine Mitwirkung hier vorgesehen ist. Aber Betriebsrätinnen und Betriebsräte sind hier mit im Boot und daher ist das naheliegenderweise auch ein Thema für die Gewerkschaften.
Bei uns ist auch Sebastian Glocker, er ist der ÖGB-Datenschutzexperte. Sebastian, wie kann sich jetzt der Betriebsrat da einbringen? Wie kann der Betriebsrat hier unterstützend helfen?
Ich glaube, ganz wichtig ist im ersten Moment mal zuhören, nachfragen und Klarheit schaffen. Also ich glaube, der Betriebsrat kann unterstützen, indem er hilft, den Sachverhalt abzuklären, zu schauen, eben wie es Michi vorhin schon erwähnt hat, ob die Thematik unter den Schutzschirm des Hinweisgeberinnenschutz fällt. Er kann gegebenenfalls helfen, einen Faktencheck durchzuführen, zu schauen, ob alle Informationen da liegen, aber auch dabei helfen, eine Risikoanalyse durchzuführen. Das heißt, was sind die Konsequenzen für den Hinweisgeber, die Hinweisgeberin, für das Unternehmen etc. Und natürlich auch abwägen, ob es sinnvoll ist, vielleicht neben dem internen Whistleblowing- oder Meldesystem auch gegebenenfalls eine externe Meldung zu machen. Also das heißt, vielleicht gegebenenfalls an die Medien gehen, wenn das Unternehmen nicht reagiert etc. Und natürlich ganz wichtig ist es immer, Verbündete zu suchen. Also es können zum Beispiel sein die Gewerkschaft, eine Rechtsberatung oder zum Beispiel Kontakt zu anderen Spezialistinnen und Spezialisten, die sich im Themengebiet vielleicht besser auskennen und da unterstützend wirken können.
Wir haben es früher schon kurz angesprochen, ich würde es trotzdem gerne noch einmal aufgreifen. Welche Kritik gibt es jetzt von euch beiden am österreichischen Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz? Vielleicht beginnen wir mit dir, Sebastian. Was fehlt dir?
Ich glaube, zum einen wurde verabsäumt, das Feld zu erweitern, unter dem man unter diesen Schutzschirm kommt. Das heißt, vielleicht wenn auch Fragen von sexueller Belästigung, Diskriminierung etc. Hier Themengebiete, die für ein internes Meldesystem wichtig gewesen wären. Also da hat es, wie Michi schon vorher ausgeführt hat, offensichtlich keinen politischen Willen gegeben, dass dieser Schutzschirm ausgeweitet wird. Und zum anderen ist es auch die Frage, wie zahnlos ein Gesetz ist, wenn die Verwaltungsstrafen so niedrig sind, dass sie aus der Handkasse bezahlt werden können.
Man muss schon beim Anwendungsbereich des Gesetzes sagen, dass dieses Gesetz nur für jene Unternehmen zur Anwendung kommt, die 50 Beschäftigte und mehr haben in der österreichischen Umsetzung. Diese Zahl von 50 Beschäftigten oder mehr, die findet sich zwar in der EU-Richtlinie, allerdings nur im Hinblick auf die Frage, ob interne Meldestellen einzurichten sind und nicht im Hinblick auf die Frage, ob der Whistleblowing-Schutz denn ganz grundsätzlich gilt. Das heißt, Österreich hat hier sozusagen den Anwendungsbereich des Whistleblowing-Schutzes noch einmal verkleinert und sozusagen Kleinunternehmen ausgenommen aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes. Das halte ich für ein großes Versäumnis. Ich glaube, es wäre wichtig gewesen, auch Beschäftigten in Kleinunternehmen die Möglichkeit zu geben, hier entsprechende Meldungen in geschützter Weise erstatten zu können. Grundsätzlich sieht auch die Whistleblowing-Richtlinie der EU eine Art Beweislastumkehr vor. Das heißt, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gegen ihre Beschäftigten vorgehen, dann kann das ja viele Gründe haben. Dann muss das nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Erstattung von Meldungen stehen. Und wenn es hier einen Zusammenhang gibt oder wenn hier ein Zusammenhang hergestellt werden könnte, dann müssten die Unternehmen beweisen, dass die Sanktion, die sie einem Beschäftigten oder einer Beschäftigten gegenüber gesetzt haben, nicht im Zusammenhang mit der erstatteten Meldung steht. Diese Beweislastumkehr in der EU-Richtlinie so vorgesehen, ist in der nationalen Umsetzung in Österreich sehr, sehr stark abgeschwächt worden. Das heißt auch hier noch einmal ein runterlizitieren von den Standards, die eigentlich in der EU-Richtlinie so vorgegeben sind. Das ist sehr schade, weil ich glaube, man hätte aus dieser Richtlinie auch in der nationalen Umsetzung sehr viel mehr machen können als das, was es letztlich geworden ist.
Sebastian, sollten jetzt Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen das Hinweisgebersystem eigentlich schon auch als Chance zur Verbesserung sehen und nicht nur als Verpflichtung?
Selbstverständlich. Ich glaube, es ist ja im Sinne von allen in meinen Unternehmen, dass Missstände aufgedeckt werden, dass sich an Gesetze gehalten wird. Natürlich kann ein Hinweisgeberinnen-System auch die Qualität der Arbeit verbessern, beziehungsweise für die Compliance eines Unternehmens wichtig sein. Ich glaube, es ist auch eine Frage der Betriebskultur, inwiefern es eine Fehlerkultur gibt in meinem Unternehmen. Ich glaube, es ist im Sinne aller Beteiligten im Unternehmen, dass korrupte Vorgänge gestoppt werden und auch gemeldet werden und dass es eine Kultur gibt, die damit einen positiven Umgang findet und nicht in altes Denken wie Denunziation etc. zurückfällt.
Denunziantentum, auf dieses Thema würde ich gerne jetzt am Schluss nochmal kommen und eine Frage an beide jetzt nochmal. Viele haben natürlich Angst, da irgendwie als Verräter oder Verräterinnen dazustehen, wenn sie eben Verstöße melden oder unbequeme Wahrheiten aufdecken. Brauchen wir da in Österreich vielleicht auch ein bisschen einfach einen Wandel in der Wahrnehmung, dass eben Hinweisgeber, Hinweisgeberinnen keine Nestbeschmutzer sind, sondern eben in der Regel couragierte Menschen sind, die eben Missstände aufdecken? Was ist da eure Meinung? Michi, fangen wir mit dir an vielleicht.
Ich glaube, wir alle sollten als Bürgerinnen und Bürger ein großes Interesse an korrekten Abläufen haben. Ich glaube, es kann nicht sein, dass Fehlverhalten und Missstände in der Gesellschaft einfach ignoriert oder gedeckt werden. Ich glaube, gerade wenn es um den öffentlichen Bereich geht, auch dort sind ja Meldestellen einzurichten, geht es nicht zuletzt auch darum, was mit unserem Steuergeld passiert und ob damit ordentlich gewirtschaftet wird. Also ich glaube schon, dass das Whistleblowing auch eine Chance ist, da eine Form der Fehler- und Verbesserungskultur umzusetzen. Und ich glaube, in diesem Sinne sollten wir da doch ein großes Interesse haben, uns damit zu beschäftigen und es Hinweisgeberinnen und Hinweisgebern auch zu ermöglichen, gefahrfrei auf Missstände aufmerksam zu machen.
Ich glaube, es ist auch immer eine Frage des Betrachters und der Perspektive. Natürlich sind WhistleblowerInnen wie Chelsea Manning oder Edward Snowden in den USA verfolgt und werden dort denunziert und als Verräter gebrandmarkt. Aber natürlich war es im öffentlichen Interesse, dass diese Kriegsverbrechen und diese massive, anlasslose Massenüberwachung aufgedeckt wurden und haben ja auch massive Konsequenzen gehabt und waren im öffentlichen Interesse und nicht nur in den USA, sondern auch weltweit.
Dann sage ich vorerst einmal danke für eure Infos und für eure Insights zum Thema Whistleblowing und zum Hinweisgeberinnen-Schutzgesetz in Österreich. Bevor wir euch entlassen, gibt es jetzt noch das ÖGB-Quiz. Zwei strahlende Gesichter. Es dreht sich auch um eine Art Whistleblowing. Wir beamen uns zurück ins Jahr 1933 und zwar im Jänner 33 hat ein Betriebsrat der Arbeiterzeitung gesteckt, dass der italienische Diktator Mussolini 40 Waggons mit rund 900 Gewehren zur Modernisierung in die Hirtenberger Waffenfabrik geschickt hatte. So, der Generaldirektor der österreichischen Bundesbahnen hat daraufhin versucht, dem Obmann der Eisenbahnergewerkschaft Bestechungsgeld anzubieten. Und zwar sollte er die Eisenbahner überzeugen, den illegalen Waffentransport durchzuführen. Was glaubt ihr, wie hoch war dieses Bestechungsgeld, was er angeboten hat? Es war noch in Schilling.
Und so Faktoren wie die Inflation, glaube ich, die darf man auch nicht außer Acht lassen.
Ob das inflationsbereinigt ist, weiß ich jetzt nicht.
Ich sag mal 1 Million.
Okay, 1 Million Schilling.
Ja.
Okay.
Sebastian? Ich würde um einiges weiter drunter gehen und 5.000 Schilling sagen.
5.000 Schilling. Michi, du bist viel zu hoch. Sebastian, du bist viel zu niedrig. Es waren 150.000 Schilling.
Und er hat es nicht gemacht, oder?
Nein, das Bestechungsgeld hat der Gewerkschafter natürlich nicht genommen. Der illegale Waffentransport, der hat dann aber auf alle Fälle für viel Verstimmung auf internationaler Ebene gesorgt. So, 150.000 Schilling damals.
Spannend. Wieder was gelernt.
Genau. Damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Danke an dich, Michael Gogola, dass du wieder dabei warst.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Und auch danke an dich, Sebastian Klocker.
Sehr gerne, danke.
Ja, damit verabschieden wir uns. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Nachgehört, vorgedacht gibt es auf allen gängigen Podcast-Apps. Danke fürs Weitersagen. Bleibt auch digital mit uns verbunden, den ÖGB gibt es auch auf Facebook, Instagram, Twitter und TikTok. Diese Links in den Shownotes. Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das online rasch und bequem erledigen. Alle Infos auch dazu auf oegb.at. Bis zur nächsten Folge.
Wenn wir wieder nachhören und mit Gästen vordenken.